Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Schön, dass Sie an diesem Donnerstag mit dabei sind. Gesteigerte Welterfahrung durch die Erfahrung eines Verlustes. Der Argentinier Patricio Pron hat einen Roman über das Verschwinden geschrieben und ein Dasein in Geschichten. Verschwunden ist auch die reiche jüdische Kultur Vilnas, dem einstigen Jerusalem des Nordens. Nun gibt es eine Gedichtanthologie, in der sich nicht-jüdische Lyriker und Lyrikerinnen mit den Spuren der Vergangenheit im Heute beschäftigen. Ein Gespräch dazu am Ende der Sendung. Beginnen wollen wir mit dem neuen Roman von Andreas Mayer. Ein bisschen größenwahnsinnig klang es schon, als der 1967 in Bad Nauheim geborene Autor vor 15 Jahren ankündigte, in 11 Büchern seine Heimatregion, die Wetterau, zu erkunden. Ortsumgehung heißt das literarische Großprojekt, eine autofiktionale Hommage ans Aufwachsen in der Provinz. Mittlerweile ist Mayer schon bei Band 10 angelangt. Nach Titeln wie »Die Straße«, »Das Zimmer« oder »Die Familie« wendet er sich diesmal offenbar Glaubensdingen zu. »Der Teufel« heißt sein neuer Band. Nicole Strecker hat Teil 10 der Ortsumgehung für uns gelesen.
Wer bislang glaubte, der Teufel sei eine singuläre Erscheinung, der wird hier eines Besseren belehrt. In Andreas Mayers Roman spuken immer neue Teufel über die Seiten. Einer zeigt sich als nackte Tafelbildfigur in der evangelischen Stadtkirche, andere treten auf in Gestalt brutaler Tyrannen. Hitler, Khomeini, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic. Und das Medium, das das ultimativ Böse für seine Kontaktaufnahme zum Ich-Erzähler wählt, haust direkt im elterlichen Wohnzimmer. Es ist der Fernseher. Von Kindertagen an sortiert das Gerät für den Erzähler die Welt sorgfältig nach moralischen Kategorien. Denn wann immer er krank ist, darf er glotzen. Von der Sesamstraße bis zum blauen Bock.
Fast alles, was das Kind schaute, war in Gut und Böse unterteilt. Weil es die Bösen gab, mussten die Guten Waffen haben, um sich gegen die Bösen zu verteidigen. Der Sieg des Guten fand fast ausschließlich mit Waffengewalt statt, weil die Guten nicht nur die Besseren an sich, sondern auch die Geschickteren mit den Waffen waren.
So geht es diesmal in Andreas Mayers mehrteiliger Erinnerungschronik über weite Strecken um die Frage, wie das Fernsehen die weite Welt nach Friedberg in der Wetterau bringt. 2010 hatte Mayer damit begonnen, die eigene Herkunft aus dem hessischen Wetterau unter immer anderem Fokus zu befragen. Nicht wirklich eine Fortsetzungsgeschichte, eher eine Serie eigenständiger Romane, in denen aber bestimmte Konstanten immer wieder auftauchen. So begegnet man auch im neuen Buch altbekannten Personal, etwa dem geistig behinderten und erfrischend unverstellten Onkel J. Und wie schon frühere Romane ist auch dieser 10. Band letztlich die Geschichte einer Desillusionierung. Zunächst aber vollzieht sich das Aufwachsen in den 1970er bis 90er Jahren noch in einer Welt übersichtlicher Dichotomien. So wie es Gut und Böse gibt, gibt es auch Protestanten und Katholiken, CDU- und SPD-Wähler, Ost- und Westdeutsche und auch die adoleszenten Peergroups haben ihre Sortierung.
Ich gehörte zur Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC etc. Fraktion. Man zog truppweise auf den Kirchenberg mit Rekorder und Bierkiste, lagerte sich ins Gras und machte den Höllenlärm an. Allgemeines Wohlfühlen, alle fanden es super. Dann aber kam plötzlich ein anderer Trupp herbei, lagerte 20 Meter entfernt und das war dann möglicherweise die Spandau Ballet, ABC, Roxy Music und so weiter Fraktion, Popper-Musik.
Der Ich-Erzähler zählt zur linksalternativen Szene. Er trägt Flohmarktklamotten, langes Haar und einen sogenannten Arafat-Schal, ohne dessen politische Symbolik wirklich zu kennen. Mit feministischer Lektüre bereitet er sich auf die Kontaktaufnahme mit dem weiblichen Geschlecht vor und vollzieht derart ideologisiert seinen ersten politisch äußerst korrekten Sex. Sehr amüsant, wie Andreas Mayer in dieser Szene seinen antipatriarchalen Helden leidlich erfolgreich zeigt bei der Bändigung seiner Triebe. Überhaupt wirkt die jüngere, naivere Ausgabe des Ich-Erzählers oft leicht überfordert von der Komplexität des Lebens. Da wäre etwa Tante Lenchen. Das kommt immer mal wieder zu Besuch aus der DDR, also dem, wie der Ich-Erzähler glaubt, repressiv-Hammer-Dunkelstaatsblock. Schwierig allerdings, dass Tante Lenchen Parteimitglied ist. Das sorgt für Verwirrung in der strikten Trennung der Hemisphären von Ost und West.
Wäre das Tante Lenchen als reine Bittstellerin auf ihren Reisen gekommen, wäre sie wenigstens noch einzuordnen gewesen. Aber sie wollte gar nichts, wie ich mit der Zeit begriff. Sie besuchte die Bolls nur aus Höflichkeit und Familienverbundenheit, aber ohne jede Not, ohne jede DDR-Not.
Meyer ist ebenso gewitzter Literat wie mentalitätsgeschichtlich versierter Soziologe. So erzählt er wunderbar lebendig anhand seines Wetterauer Helden von den weltanschaulichen Grabenkämpfen der Bundesrepublik Ende des letzten Jahrhunderts und von den Kriegen dieser Ära, die beim hormongetriggerten Rebellenposer-Ich allerdings erstmal wenig Eindruck hinterlassen. Meyer erinnert an den verblüffend stillen Zerfall der UdSSR.
Ein innerlich ausgehöhltes, völlig verfaultes System, das seit längerer Zeit quasi nur noch zum Schein existiert hatte.
Und er erinnert an die NATO-Osterweiterung, womit Meyer, ohne es explizit zu erwähnen, natürlich auch an das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine denken lässt. Das liefert zwar keine neuen Erkenntnisse, aber eben doch ein verdichtetes Porträt einer Epoche zwischen Ignoranz und reflexhaft simplen Deutungsmustern. Im Roman sind es erst die Jugoslawienkriege, die den Ich-Erzähler wirklich ins Grübeln bringen. Denn dann hält der Konflikt plötzlich auch im Friedbergschen Europagrill Einzug, einem bis dato jugoslawischen Restaurant, das auf seiner Speisekarte ebenso die serbische Bohnensuppe empfiehlt wie den lustigen Bosniak. Mit linguistischer Erklärwut attackiert Meyer die tendenziöse Sprache in der Fernsehberichterstattung und ihre eindeutige Verurteilung des serbischen Kriegshandelns. Ob es ihm hier auch um eine Entlastung seines pro-serbischen Schriftstellerkollegen Peter Handke geht? Die medial vermittelte Gut-Böse-Dualität jedenfalls zerfällt zusehends. Am Ende muss der Ich-Erzähler auch noch von einem Kunsthistoriker erfahren, dass die nackte Tafelbildfigur der Friedberger Stadtkirche gar nicht der Teufel, sondern wohl eher der heilige Sebastian ist. Das war's dann mit den Gewissheiten in dieser skurril-klugen Heimat-Hommage. Der nächste und letzte Teil von Andreas Meyers autofiktionalem Romanzyklus trägt den Titel Der liebe Gott. Der muss es dann wohl wieder richten.
Nicole Strecker war das über Der Teufel von Andreas Meyer. Erschienen im Surkamp Verlag, 247 Seiten, kosten 25 Euro. Der Argentinier Patricio Pron wurde 1975 geboren und lebt seit vielen Jahren in Madrid. Sein umfangreiches Werk besteht aus Essays, Literaturkritiken, Übersetzungen sowie mehr als 10 Romanen und Erzählbänden. 2023 ist sein jüngstes Buch auf Spanisch erschienen, nun ist es übersetzt ins Deutsche: Die geheime Natur der irdischen Dinge. Für den Büchermarkt hat sich Samuel Hamen die Neuerscheinung angeschaut.
Olivia ist 14 Jahre alt, als ihr Vater Edward verschwindet. Dadurch kommt der Teenagerin aus der Nähe von Manchester nicht nur ein geliebter Mensch abhanden, sondern auch ihr bisheriger Wirklichkeitsbezug. Ihre Mutter Emma, eine bildende Künstlerin, und sie seien damals aus einer Welt der Gewissheiten und Wahrheiten in eine Welt der Interpretationen gestürzt. So rekapituliert es Olivia als Erwachsene.
Mit dem Verschwinden ist das Gespenst geboren und jedes kleine Ereignis verdoppelt sich. Es ist einerseits das, was es augenscheinlich ist, und zugleich ein möglicher Hinweis, der im finsteren Inneren nach einem Ausgang sucht. Wenn so etwas passiert, wird in gewisser Weise auch die Wirklichkeit zum Gespenst.
Die familiäre Tragödie mündet nicht in einer ausgiebig berichteten polizeilichen Ermittlung. Insgesamt ist Die geheime Natur der irdischen Dinge ein Buch, das den Standard scheut. Es ist kein Kriminalroman, kein Familien- und kein Künstlerroman, obwohl ständig von Vermissten, von Müttern, Vätern und Kindern sowie von Malerei, Schauspiel und bildender Kunst erzählt wird. Am ehesten lässt sich die jüngste Veröffentlichung des Argentiniers Patricio Pron als ein Wahrnehmungsroman bezeichnen, der davon erzählt, wie Menschen vor, in und nach Krisen in die Welt blicken. Im ersten Teil steht die Tochter im Fokus. Sie muss in jungen Jahren den Verlust verarbeiten, gegen eine schwierige Mutter ankämpfen und zwischen Trostlosigkeit und Trotz ihren eigenen Weg gehen. Der zweite Teil widmet sich dem Vater und dessen Lebensweg, nachdem er seine Familie und seinen Beruf als Maler hinter sich gelassen hat. Später wird er erklären,
dass er anfangs nur ein paar Tage hatte wegbleiben wollen, um die Dinge von einer anderen Warte auszusehen. Er verspürte damals eine ganz intensive Sehnsucht nach etwas, sagte er, erinnere sich aber nicht mehr, was das war, das er vermisste, und es sei gut möglich, dass er es nie erfahren werde.
Olivia wird als Schauspielerin und Stückeschreiberin ihre eigene Weltwahrnehmung entwickeln, also den Weg in die Kunst finden, während Edward die Kunst aufgibt und zuerst in einem Hotel arbeitet, später allerlei Gelegenheitsjobs annimmt. Er freundet sich mit dem aus Nigeria stammenden Paul und dessen Sohn Tobiah an. Sie werden für Edward zur Ersatzfamilie, bis wiederum Paul verschwindet und das narrative Spiel rund um Abwesenheit und Lücken, um Kompensation und Wiederkehr in die nächste Runde geht. Wir alle haben Geheimnisse, heißt es an einer Stelle.
Aber keiner von uns kann sie gut genug oder so lang wie nötig bewahren. Eigentlich bewahren wir sie nur, um sie irgendwann einmal zu lüften.
Was für die Figuren gilt, gilt nicht für den Text selbst. Denn der Roman bezieht seine sprachliche und reflexive Prägnanz aus der Setzung, dass es fernab von Oberflächen und Normalität noch etwas geben muss. Etwas Opakes und Existenzielles, etwas, das eben nicht einfach so gelüftet werden kann. Das ist die titelgebende geheime Natur der irdischen Dinge. Dieser Natur im Rahmen der Dreiecksbeziehung Vater-Tochter-Wirklichkeit nachzugehen, das treibt dieses mal essayistische, mal transgressive Erzählen voller Exkurse an.
Und von der gigantischen Anstrengung, ein anderer zu werden und aller Orten und zugleich nirgends zu sein, in der Welt und außerhalb, gleichermaßen lebendig und tot für die einen oder anderen, hat Edward höchstens in den ersten Jahren und bei vereinzelten Gelegenheiten etwas gemerkt, die er nicht mehr im Gedächtnis hat und an die er nie gedacht hat.
Ausgemachte Sache, dass die Suchbewegung hin zum Unergründlichen nicht zur Wahrheit über die Hauptfiguren führt. Vielmehr gilt, dass das Geheimnis Geheimnis bleiben muss, um als Chiffre des menschlichen Daseins diese elegant verkopfte Prosa am Laufen zu halten. Mal wird offenkundig Relevantes nicht weiter erläutert, mal halten Randfiguren überraschende Monologe, darunter eine Galeristin, ein Professor oder eine Polizistin, die meint, eine Ermittlung in einem vermissten Fall sei auch nur eine interpretatorische Suche nach plausiblen, glaubhaften Erzählungen. Am Ende weiß man nicht wirklich mehr als zu Beginn, aber man ahnt mehr bezüglich der Verlassenheit, die die Zufriedenen ebenso wie die Trübsinnigen erfasst, bezüglich der Kunst, die für Patricio Pron das einzige Mittel ist, der Niedertracht und der Enttäuschung im Leben zu begegnen. Denn es bedarf, und das ist die Finale, die einzig handgreifliche Pointe des Romans, es bedarf exakt dieser komplexen Literatur, um eine komplizierte Welt zu durchdringen und gleichzeitig auf Distanz zu halten.
Samuel Hamen über Die geheime Natur der irdischen Dinge von Patricio Pron. Aus dem Spanischen von Dagmar Plötz, DTV, 288 Seiten, 24 Euro. Aus dem Jerusalem des Nordens heißt ein Band mit zeitgenössischer litauischer Lyrik. Dreisprachig ist er, litauisch, hebräisch, und ins Deutsche übersetzt hat ihn Cornelius Hell, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Willkommen, Herr Hell.
Einen schönen guten Tag nach Köln.
Das Bändchen, über das wir sprechen wollen, ist dreisprachig. Es ist eine Anthologie, 22 Dichter und Dichterinnen sind darin vertreten. Wie kam es zu dem Titel?
Zu dem Titel kam es, weil Vilnius, die litauische Hauptstadt, traditionellerweise den Titel Jerusalem des Nordens trägt. Und das ist deswegen, weil es die Stadt für das Judentum eine ganz besondere Stadt war, durch eine hohe Konzentration jüdischer Bevölkerung, durch jüdische Gelehrsamkeit und Wissenschaft, durch eine Druckerei, die den Talmud drucken konnte. Deswegen war das wirklich ein besonderer Ort für das Judentum.
Es gab in Vilnius, was früher ja Vilna hieß, ein berüchtigtes Ghetto. Und das jüdische Leben in Litauen heute ist nicht von der Prominenz, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg war. Interessant ist doch, dass jetzt in dieser Anthologie Dichter vertreten sind und Dichterinnen. Die Ältesten sind in den 50er Jahren geboren, die Jüngsten in den 80er Jahren. Das sind keine jüdischen Dichter, oder?
Nein, es ist keine einzige Dichterin oder Dichter jüdisch, aber sie stoßen überall auf Zeugnisse des Judentums, auf Spuren des Judentums in den Gebäuden der Stadt Vilnius. Natürlich, es gibt ja noch die Choralsynagoge, aber auch in Landschaften. Jüdische Friedhöfe zum Beispiel oder Orte, an denen Juden ermordet worden sind. Und es gibt natürlich literarische Zeugnisse und an allem kann sich ein Gedicht entzünden.
Wann hat denn die Auseinandersetzung der zeitgenössischen litauischen Lyriker und Lyrikerinnen mit diesem kulturellen jüdischen Erbe begonnen?
Das ist eine ganz interessante Frage, denn in der Sowjetzeit war diese Frage ja quasi tabu. Man hat einfach nicht darüber gesprochen. Aber man sieht hier, es sind ja von Thomas Wenzel, aber zum Beispiel von Antanas Joninas auch Gedichte, die in der Sowjetzeit noch entstanden sind. Verklausuliert in metaphorischer oder wie man damals gesagt hat, äsopischer Sprache, weil es eben der Landschaft, der Stadt eingeschrieben ist.
Es ist 1999 eine Anthologie erschienen, wo zum ersten Mal umfänglich Lyriker und Lyrikerinnen sich mit dem Holocaust in Litauen auseinandergesetzt haben. Dann, gut 20 Jahre später, ist diese Anthologie erschienen, die jetzt von Ihnen übersetzt worden ist. Warum so ein langer Weg?
Weil es nach dem Ende der Sowjetunion das Thema einmal frei war zur Behandlung in der Öffentlichkeit, in den Medien und natürlich auch in der Literatur und Lyrik. Und jetzt, 20 Jahre später oder 25 Jahre, ist einfach wieder eine neue Generation und hat man wieder neue Gedichte, auch von älteren Autorinnen und Autoren, gefunden, die interessant sind, eingespielt zu werden in den kulturellen, literarischen Kontext.
Was ist denn Ihre Erfahrung als Übersetzer jetzt in der Begegnung mit diesen unterschiedlichen Texten? Wie gehen die litauischen Lyriker und Lyrikerinnen mit diesem Erbe, mit dem Holocaust, mit den Spuren jüdischen Lebens in ihrem Land um?
Auf sehr verschiedene Weise. Da gibt es autobiografische Zugänge über den Schulweg, der dem Weg der Urgroßmutter zum Markt gleicht. Da gibt es Wege, die von einem Friedhof ausgehen. Oder da gibt es Marc Chagall, der ein großer Zündfunke ist, weil er intensive Verbindungen nach Litauen hatte, mehrmals dort gewesen ist, die große Synagoge gemalt hat, ein jiddisches Gedicht darauf geschrieben hat. Und sogar wenn man das nicht weiß, ist dieses wunderbare Gedicht von Chagalls Ziege eine großartige Umsetzung der bildnerischen Welt von Chagall in die Sprachwelt, in ein Gedicht.
Würden Sie denn das Gedicht von Violetta Palczynskaite zu Chagalls Ziege kurz einmal uns vorlesen?
Gerne. Chagalls Ziege. Chagall, der Greis, lässt seine Ziege weiden auf der Himmelsweide. Dort über Wolken dicht, nach Ehre dürstet keiner, nach Geld auch dürstet keiner, die Reichen wie die Näher nimmer. Es ist nur Licht im Raum, wo zwei Verliebte fliegen. Das Schicksal flüstert ihnen eine leise Freude gern. Und in kosmischer Glückseligkeit, da klatscht der Wind jetzt immer an den Saum des Kleides, entflammt von einem Stern. Und transparent und nackt hier schwimmen Seelen, ein Tag wie in der Kindheit, lang wie einstens. Und es reifen Knospen und es blühen Beeren in der Provinz des Himmels, wo die Ziege weidet.
Danke, Cornelius Hell. Also dieses Bewusstsein von Geschichte, von jüdischem Leben, von dem, was Vilnius für das Judentum auch war, ist die denn in der litauischen Gesellschaft heute bekannt? Weiß man davon oder ist das jetzt ein kleines Unternehmen von 2 Dutzend Dichtern und Dichterinnen, die sich damit auseinandersetzen?
Also heute ist es ein sehr breites Thema. Es hat nach der Unabhängigkeit ein bisschen gedauert, weil man ja quasi 2 Vergangenheiten aufarbeiten musste. Und da war die von der sowjetischen Okkupation und den vielen Verbannten in Sibirien und den vielen Toten zuerst einmal die nähere Geschichte. Aber dann kam sehr bald die jüdische Geschichte und heute ist das ein breites Thema, das der litauischen Gesellschaft wirklich bewusst ist. Es ist auch immer ein schmerzliches Thema und Litauen hat da ein ähnliches Problem, das wir Österreicher kennen, nämlich dass der Staat selber Opfer war der Nazi- wie der Sowjetokkupation, aber einzelne Menschen auch Täter waren. Und das muss man erst auseinanderdröseln. Aber das ist sicher jetzt kein kleines Unternehmen von ein paar Outsidern, sondern das ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Hell.
Ich danke Ihnen sehr gerne.
Aus dem Jerusalem des Nordens, herausgegeben von Indre Valantinaite, übersetzt von Cornelius Hell, Media Thoughts Verlag, 156 Seiten, 22 €. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Carsten Huck.